Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Maja Elmenreich. Wenn die Worte versagen, dann bleibt noch die Musik. Jüngstes Beispiel gestern im Europaparlament. Ein Abschiedslied begleitet von Tränen britischer Abgeordneter. Die Musik und der Brexit auch bei uns ein Thema. Im Gespräch mit dem Pianisten und Dirigenten Lars Vogt, der auf der Insel ebenso musiziert wie auf dem Festland. Außerdem erinnern wir an den Lyriker Christoph Meckel, der gestorben ist. Und wir sprechen über den neuen Film von Ken Loach, Sorry We Missed You. Scheiden tut bekanntlich weh, nicht nur, wenn man dem Winter Ade sagen muss. Schmerzhaft waren wohl für die meisten der Beteiligten auch die vergangenen gut anderthalb Jahre, in denen das Tanztheater Pina Bausch in Wuppertal und die ehemalige Intendantin Adolphe Binder miteinander gerungen haben um ihre Scheidung, wenn man so will. Adolphe Binder hatte gegen die außerordentliche Kündigung geklagt, mit der sie im Juli 2018 fristlos vom Wuppertaler Tanztheater entlassen worden war. Ein Gang durch die juristischen Instanzen hatte begonnen. Dreimal hatte Adolphe Binder Recht bekommen. Gestern am späten Nachmittag dann die Meldung, das Tanztheater Wuppertal und Adolphe Binder hätten ihre Streitigkeiten beigelegt. Man werde nun getrennte Wege gehen. Die Tanzkritikerin Elisabeth Niering berichtet für uns regelmäßig über die Querelen in Wuppertal. Frau Niering, die Presseerklärung des Tanztheaters klingt ja geradezu versöhnlich. Können Sie uns diesen überraschenden Friedensschluss näher erläutern?
Ja, im offiziellen Sprech heißt es, diese Erklärung, das sei der Beitrag des Tanztheaters Wuppertal zu einer einvernehmlichen Lösung. Daran steht ja ein bemerkenswerter Satz. Die Geschäftsführung des Tanztheaters bestätigt ausdrücklich, dass sie den Einschätzungen und Begründungen aller arbeitsgerichtlichen Instanzen folgt und zu den zu Unrecht erhobenen Abmahnungen und Kündigungsgründen nicht mehr festhält an denen. Das ist wirklich bemerkenswert, vor allen Dingen dann, wenn man wie das Tanztheater Wuppertal gerade noch versucht hat, noch eine dritte Instanz zu erwirken und damit nun wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen wollte. Die Gründe für diese späte Einigung, glaube ich, liegen darin, dass man am Tanztheater gemerkt hat, dass man trotz aller Versuche mit der eigenen Position keine Chance mehr hat, die Kündigung rechtlich durchzusetzen, dass eben alle vorgetragenen Argumente nicht ausreichen, von allen Instanzen abgeschmettert wurden. Das kann man eine Niederlage auf der ganzen Linie nennen, auch wenn man natürlich insofern erfolgreich ist, weil Adolphe Binder ja als Intendantin tatsächlich nicht zurückkehrt.
Klingt aber so, als hätte man realisiert, dass man da in einer Sackgasse gelandet ist. Sie haben gerade schon diesen eindrucksvollen letzten Satz zitiert, dass also die Geschäftsführung des Tanztheaters nicht an den zu Unrecht erhobenen Abmahnungen und Kündigungsgründen festhalten werde. Lesen Sie das als eine vollständige Rehabilitierung von Adolphe Binder?
Ja, ich finde, dieses Statement kommt einer Rehabilitierung in allen Punkten gleich. Es wurde alles zurückgenommen. Ist schön, wäre natürlich gewesen zu erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt von so einer Pressemitteilung. Und am Ende kann es ja auch nur um diese Rehabilitation gegangen sein. Es ist ja schon seit einiger Zeit sicher allen Beteiligten klar gewesen, dass eine Rückkehr kaum vorstellbar ist. Aber die Wiederherstellung des Rufs und die Rehabilitation der eigenen Person war für Adolphe Binder natürlich eminent wichtig.
Also auf einem guten Weg für Adolphe Binder, die hat sich aber nun auch noch mal zu Wort gemeldet. Wie blickt sie denn jetzt auf diese vergangenen 19 Monate der Auseinandersetzung zurück?
Erst einmal dankt sie in ihrem persönlichen Statement allen Unterstützern, von denen es ja in den letzten anderthalb Jahren gar nicht so wenige gab. Sie äußert gleichzeitig großes Bedauern, die Arbeit an der Weiterentwicklung des Tanztheaters nicht fortsetzen zu können. Sie benennt auch ihre Sicht, nämlich dass bei den alten und neuen Verantwortlichen des Tanztheaters keine Bereitschaft bestehen würde, sie bei der Umsetzung ihrer künstlerischen Aufgaben, für die sie geholt worden war, zu unterstützen. Um eine Handlungsfreiheit, so schreibt sie, zu gewinnen, müsste sie zu viel Zeit für den Kampf aufwenden und aus Sorge um das künstlerische Erbe, dass da noch weiter Schaden entstehen würde, hätte sie sich eben zur Trennung entschlossen. Also man liest Bedauern, aber auch den Kampfgeist dieser Frau durch und die Leidenschaft für die Aufgabe, die ihr ursprünglich angetragen war.
Tja, und was könnten für Aufgaben folgen für Sie? Wie könnte es weitergehen für Adolphe Binder und natürlich auch fürs Wuppertaler Tanztheater?
Ja, ich denke, fürs Tanztheater gilt jetzt erstmal, natürlich sollte auf jeden Fall der Fokus wieder auf der künstlerischen Arbeit sein, allerdings auch eine gewisse Aufarbeitung. Ich denke, dass aus den Kreisen von den Tänzerinnen und Tänzern gerade da auch noch sehr viele offene Fragen sind. Da würde die neue Leitung ein Gutes dran tun, da auch nochmal einen transparenten Prozess zu gestalten. Und für Adolphe Binder selber, da wird man sehen, man darf gespannt sein. In Berlin, hier bei uns, wird sie ja bereits als Nachfolgerin von Sascha Walz und Johannes Oehmann für das Staatsballett gehandelt. Vielleicht erleben wir da noch die eine oder andere Überraschung, aber alles ist offen.
Ja, da ist jetzt ja erst jüngst eine Stelle frei geworden.
Wohl wahr.
Elisabeth Nehring über die Einigung zwischen dem Tanztheater Pina Bausch in Wuppertal und deren einstiger Intendantin Adolphe Binder. Vielen Dank. Nehmen wir mal an, der Brexit wäre ein Musikstück, dann wäre es wohl eine lange Arie, eine Da Capo-Arie mit so manch einer Con Repetitione-Anweisung oder auch ein schlichtes Thema mit zahlreichen Variationen. In dieser Woche werden die letzten Takte erreicht, morgen dann der Schlussakkord. Vom Brexit können auch klassische Musiker ein Liedchen singen, auf dem Festland und auf der Insel. Einer, der beides sehr gut kennt, ist der Pianist und Dirigent Lars Vogt. Denn seine Karriere hat quasi in England begonnen, als er 1990 den zweiten Preis beim internationalen Klavierwettbewerb in Leeds gewann. Heute konzertiert er auf der ganzen Welt, hat eine Klavierprofessur in Hannover inne und in dieser Saison endet seine überaus erfolgreiche Zeit als Music Director der Royal Northern Sinfonia im nordenglischen Gateshead. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Vogt, allein wer Ihnen auf Twitter folgt, der weiß, Sie sind ein bekennender Brexit-Gegner. Sind Sie trotzdem in gewisser Weise froh, wenn am Freitag, also morgen, endlich der Brexit Wirklichkeit wird?
Ach Gott, ich bin da hin und her gerissen. Froh bin ich natürlich überhaupt nicht. Weil ich hier diese Position inne hatte, habe ich mich eigentlich immer mit Äußerungen auch ein bisschen zurückgehalten, weil man gerade die Lager jetzt auch als Musiker nicht unbedingt spalten möchte. In den letzten Jahren habe ich das ein bisschen aufgegeben und bin eigentlich immer offener geworden in dem, was ich denke und fühle. Und das ist letztlich, ach Gott, ich meine, ich liebe England. Also ich finde es ein wunderbares Land. Das dürfen wir über all dem immer nicht vergessen, wie viele wunderbare und witzige Menschen es hier gibt, denen man wunderbar zusammen sein kann und als Musiker auch herrlich Musik machen kann. In meiner Profession ist es jetzt eigentlich so, dass man, ich glaube, ich bin noch gar keinem Brexiteer begegnet überhaupt.
Wollte ich gerade nämlich fragen, Sie haben gerade von den Lagern gesprochen. Ist man sich in der Profi-Klassik-Szene einig oder treffen da Remainer doch auf Brexiteers in ihren Kreisen?
Also mir hat jemand gesagt, dass es in meinem Orchester, ich glaube, einen Brexiteer gibt. Ich höre immer nur, dass auch als damals das Referendum war, sind die in meinem Orchester immer mit diesen Pins rumgelaufen, Remain, und die Stimmung in der kulturellen Welt ist ganz, ganz klar gewesen eigentlich. Zumal das betrifft uns ja auch sehr, sehr persönlich. Wir sind nun wirklich von Reisen abhängig. Die Musik kennt keine Grenzen. Das ist eigentlich die, neben der Malerei, so die Kunst eben, die wirklich überall komplett verstanden wird und Worte. Das heißt, es ist ganz egal, wo ein Künstler herkommt. Für mich war das immer von Kindheit an eigentlich das Ideal, dass Grenzen eigentlich etwas künstlich Trennendes sind.
Ja, aber trotzdem gibt es diese Grenzen und in der Tat, wie Sie sagen, die bürokratischen Grenzen. Wenn wir jetzt mal den Blick richten auf Musikerleben, dann kann man sagen, dass Agenten und Musiker immer nicht zwangsläufig im selben Land leben, dass Professuren und Wohnsitze nicht immer am selben Ort sind. Auf was alles im Musikbetrieb, woran man vielleicht nicht unmittelbar denkt, wird der Brexit Auswirkungen haben?
Meine Agentur sitzt auch in England, meine Generalagentur. Die stellen sich natürlich darauf ein, dass alles komplizierter wird. Wenn man mit einem kompletten Orchester kommt, mit Instrumenten, die gehen davon aus, wenn man also eine europäische Tour macht, dass man für ein Konzert in London jetzt nicht eben in einem Tag hin, am nächsten Tag wieder weiter, sondern dass das eben möglicherweise einen Einreise- und einen Ausreisetag benötigt. Das macht es natürlich immens teurer. Aber auch einzelne Musiker, wir wissen noch nicht, ob wir hier dann für Konzerte Arbeitsgenehmigungen dann brauchen. Das verkompliziert einfach unseren Alltag immens.
5 Jahre haben Sie die Royal Northern Sinfonia jetzt geleitet. Es herrschte quasi die ganze Zeit über ja Brexit-Fieber. Inwiefern hat denn schon in der Vergangenheit die Unsicherheit die Arbeit eines britischen Kammerorchesters wie der Royal Northern Sinfonia beeinflusst? Hatten Sie immer einen Plan B in der Hinterhand?
Wir haben eigentlich immer versucht, unser Touring aufrechtzuerhalten und auch durch Aufnahmen präsent zu sein. Wir haben ja doch einige fantastische Aufnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk vorgelegt in den Jahren. Man kann nur weitermachen und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ein Weg gefunden wird, dass der Brei eben doch nicht so heiß gegessen wird, wie er gekocht ist, sondern dass man eben doch irgendwie vernünftige Wege findet, wie vielleicht alles gangbar wird. Neben all diesem Pragmatischen ist es für mich auch ein emotionaler Schmerz. UK gehört so essentiell zu Europa und ja, auch zu meiner Identität dazu, auch wenn ich natürlich keinen englischen Pass habe. Und das geht, glaube ich, vielen so, die hier jetzt auch so zwischen den Stühlen stehen, nicht? Also die lange in England gelebt haben. Diese emotionale Seite wiegt, glaube ich, erstmal sogar noch ein bisschen schwerer, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass auf der pragmatischen Seite Wege gefunden werden.
Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs ja so ein paar Optionen aufgezeigt, was eigentlich der Brexit musikalisch sein könnte. Welche Musik passt Ihrer Meinung nach zum Brexit? Was bildet Ihre Gefühle ab?
Ich höre auf der Seite der Brexiteers sehr viel Militärmarsch. Diese Art, wie die Brexit-Partei sich dann umgedreht hat, als die 9. Beethoven gespielt wird im Europäischen Parlament, also da wird es einem schon schlecht. Es ist einfach so traurig, dass diese Nationalismen so stark werden überall. Wir können nur immer wieder dagegen arbeiten, gerade als Künstler. Ich glaube, Nationalismus ist immer der Weg rückwärts.
Ja, das sagt der Pianist und Dirigent Lars Vogt über das Brexit-Leben und Musizieren. Auch der britische Regisseur Ken Loach hat sich mehrfach zum Brexit geäußert. Er sei für Europa, doch die Europäische Union, wie sie sich jetzt zeige, sehe er als neoliberales Projekt. Auch in seinem jüngsten Film zeigt der mittlerweile 83-jährige Regisseur die Schattenseiten auf, die das Höher, Schneller, Weiter unserer Zeit mit sich bringen. Dieses Mal geht es um die Branche der Paketzusteller.
Diese Pakete müssen zu präzisen Zeiten ausgeliefert werden. Du hast ein Zeitfenster von einer Stunde für die Zustellung. Und das verfehlst du nicht. Niemals.
Niemals, unmissverständlich. Paketzusteller Ricky steht unter Druck. Dabei wollte er endlich sein eigener Boss sein. Und jetzt steckt er fest in der Mühle des Kurierdienstes. Mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus möchte ich jetzt über Sorry, We Missed You sprechen. Ich sagte es gerade, Frau Nikodemus, eigentlich sollte es ja bergauf gehen. Nun aber befindet sich Ricky in einer Falle der Abhängigkeit. Ist das eine einzige Geschichte des Niedergangs, dieser Film?
Also in den ersten Filmminuten, in denen Ken Loach jetzt dieses Schicksal dieses Paketauslieferers da beleuchtet, da denkt man schon, okay, das ist jetzt eine einzige Kamikaze-Konstellation. Also ein Mann verschuldet sich, kauft einen Lieferwagen, arbeitet beim Paketdienst, der alle Risiken auf ihn ablehnt. Da merkt man doch sofort, da muss eine Katastrophe kommen. Aber dann ist es eben doch diese Mischung aus Empathie und ganz präziser Beobachtung, die diesen Film so spannungsvoll macht, weil Ken Loach versammelt wirklich die Symptome dieser, kann man sagen, Selbstentfremdung und Selbstausbeutung. Also allein die Urinflasche, in die Ricky bei den Lieferungen pinkelt, weil er keine Zeit hat, den Toilettengang auszuführen. Oder das erschöpfte Ehepaar abends im Bett, der Druck auf die Familie, auf halbwüchsigen Sohn und Tochter. Also dieser Film schildert wirklich den Zusammenbruch eines Selbstausbeutungsmodells mit einer ganz wütenden Dynamik, würde ich sagen.
Ganz viel Präzision bei der Recherche, wie das immer so ist bei den Filmen von Ken Loach. Typisch Ken Loach, auch der typisch britische Humor mit dabei, der die ganze Sache dann noch immer in einer gewissen Weise ein bisschen luftiger, ein bisschen lockerer macht.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es in diesem Film sehr viel zu lachen gibt, aber es gibt so Momente, also zum Beispiel bei der Szene abends im Bett, da sagt Abby Turner zu ihrem Mann, dass sie zu erschöpft sei für Sex, weil sie arbeitet als Altenpflegerin und dann sagt sie aber, ich setze dich morgen auf meine To-Do-Liste. Das sind natürlich so Kleinigkeiten und diese Altenpflegerin, die da im Akkord arbeiten muss, diese Frau ist sozusagen schon ein bisschen der Hoffnungsglutkern des Films, denn diese Abby weigert sich, ja, zum Pflegeroboter zu werden. Also sie kämmt ganz geduldig und liebevoll die Haare einer alten Dame. Sie gibt eben nicht nur Handgriffe, sondern auch Zuwendung. Und weil sie eben dieses System, das sie da zur Akkordarbeiterin machen will, nicht akzeptiert, kollabiert sie eben fast. Und das ist dann eben auch die Wut des Films. Da liegt eben auch eine Solidarität drin oder was Sie vielleicht dann auch mit Humor meinen oder Hoffnung, weil Ken Loach und seine Kamera, die nehmen sich eben die Zeit für diese Figuren. Das ist Zeit, die diese Menschen eben nicht mehr füreinander haben.
Das haben wir ja auch erlebt vor wenigen Jahren in dem Film I, Daniel Blake. Dafür hat Ken Loach in Cannes sogar die Goldene Palme bekommen. Und das alles danach, als er eigentlich schon längst gesagt hat, er hat ja hört jetzt auf mit dem aktiven Film. Erleben wir denn in diesen Filmen I, Daniel Blake und auch jetzt in Sorry, We Missed You so etwas wie das Alterswerk von einem weisen Ken Loach, der auf die britische Gesellschaft schaut?
Ich finde es schon unglaublich. Man muss sich schon klar machen, dass das der Film eines 83-Jährigen ist und eines Regisseurs, kann man doch sagen, der sich treu bleibt und dabei wirklich immer wieder neu erfindet. Also allein schon durch die Betrachtung dieses Systems Paketauslieferung oder auch durch die Figur des Graffiti-sprayenden Sohnes und Schulschwänzers. Und es gibt auch eine ganz tolle Szene, finde ich. Das ist im Grunde ganz beiläufig. Man sieht ein Bild der Eltern aus frühen Zeiten beim Techno-Feiern. Und allein durch diesen kleinen Schwenk sieht man eben, dass sich ihr Leben mal, dass sie sich das mal ganz anders vorgestellt haben. Und für diese Beiläufigkeit steht eben Ken Loach, dass er immer wieder auch eine moderne Weise findet, von solchen, kann man sagen, ja, verschwundenen Lebensversprechen von der britischen Klassengesellschaft zu erzählen.
Man sieht also, da war schon früher was. Gucken wir mal in die Gegenwart. Ken Loach gilt ja nun als Meister des Sozialdramas in Großbritannien. Gibt es eigentlich sowas unter den jüngeren Filmemacherinnen und Filmemachern wie Brüder und Schwestern im Geiste? Also wird seine Tradition fortgeschrieben?
Also es gibt vielleicht niemanden, der in dieser Konsequenz zeigt, wie neoliberale Wirtschaftsverhältnisse Leben bzw. Privatleben deformieren. Aber es gibt schon, finde ich, Seelenverwandte von Ken Loach. Also zum Beispiel auch der deutsche Regisseur Christian Petzold denkt immer wieder in seinen Filmen über Arbeit und Arbeitsverhältnisse nach. Auch Aki Korosmeki, der Finne, beleuchtet wirklich in seinen, ja, wie soll man sagen, farbsatten, überhöhten Filmen unsere Gesellschaften da in Form von sogenannten Losern, die sich dann aber so als sanfte Partisanen erweisen. Ich meine, die Brüder Dardenne in Belgien sind unbestechliche Beobachter solcher Lebensverhältnisse. Also es gibt schon ein paar Verbündete von Ken Loach, würde ich sagen.
Katja Nikodemus, es gibt aber nur den einen Ken Loach. Und von dem stammt der Film Sorry, We Missed You. Heute kommt er in die deutschen Kinos.
Ich schriftstellere meine Texte nicht. Ich mache sie. Ich stelle Sprache her. Und das ist ein ungeheuer schwieriger, konzentrierter Prozess.
Tja, es klingt nach harter Arbeit, wie der Lyriker, Prosaautor und Grafiker Christoph Meckel da von seinem Schreiben erzählt. Mitte der 1950er Jahre, im bundesrepublikanischen Nachkriegsdeutschland also, ist er literarisch zum ersten Mal in Erscheinung getreten mit seinem Gedichtband Tarnkappe. Zahlreiche weitere sollten folgen, auch Romane und Erzählungen und auch grafische Arbeiten. In seinem langen Autorenleben ist Christoph Meckel mit Preisen und Auszeichnungen gewürdigt worden. Rilke-Preis, Schiller-Medaille. Und erst in der vergangenen Woche kam der Antiquaria-Preis für besondere Leistungen zur Förderung und Pflege der Buchkultur hinzu. Gestern aber, so erfahren wir heute, ist Christoph Meckel gestorben im Alter von 84 Jahren. Über ihn habe ich mit Harald Hartung gesprochen, Literaturkritiker, selbst Lyriker und lange Jahre Professor für deutsche Literatur. Herr Hartung, von einem ungeheuer schwierigen, konzentrierten Prozess haben wir Christoph Meckel gerade noch einmal sprechen hören. Liest man denn diese Anstrengung auch aus seiner Literatur heraus?
Er hat vorher gesagt, ich mache meine Gedichte, ich schriftstellere nicht. Ich glaube, in diesem Machen liegt mindestens ein so großer Akzent wie in der Schwierigkeit. Das Machen verbindet ihn ja auch mit der bildenden Kunst. Er machte ja seine Grafiken. Die Radierung ist ein schweres Machen. Er macht seine Texte, er ritzt sie in die Materie, in die Sprache. Mir scheinen die Texte aber nicht schwierig zu sein.
Sondern wie lesen sie sich?
Sie lesen sich, glaube ich, gut und wesentlich leichter als vieles, was gegenwärtig unter Lyrik erscheint. Meckel setzt noch einen Leser voraus, der in älterer Manier gebildet ist, der sozusagen nicht weiter an die Hand genommen werden muss, sondern der schon versteht, wenigstens ungefähr versteht, was gesagt werden soll.
Wenn Sie sagen, dass Meckel einen gebildeten Leser, eine gebildete Leserin voraussetzt, wovon handeln dann seine Gedichte?
Ja, alles, was ein gebildeter Leser unternimmt, unter anderem Reisen. Ferne Länder werden als bekannt vorausgesetzt oder sie werden so ins Märchenhafte entrückt, dass auch sozusagen das Kindliche im gebildeten Leser auf seine Kosten kommt. Meckels Gedichte sind nie langweilig und das ist schon etwas, was man in der Literatur ja suchen muss.
Die Orte seiner Reisen sind weit weg. Eine Zeit, die auch aus heutiger Sicht zumindest weit zurückliegt, ist der Zweite Weltkrieg. Jahrgang 1935 war Meckel. Er hat also den Krieg als Kind erlebt. Waren das prägende Jahre, die in seiner Literatur nachhallen?
Ja, schon. Die sind, glaube ich, ganz prägend gewesen. Und das hieß bei ihm natürlich auch, sich gegen den Faschismus wenden. Er ist, ich will nicht sagen, im streng politischen Sinne ist er antifaschistisch gewesen, ganz gleich, wo das auftauchte. Und zugleich hat er dagegen eine Welt gesetzt, die fantastisch war. Die fantastische Welt ist eine Welt, in der zwar Tod und Untergang vorkommen, aber nicht auf die Weise, wie der Zweite Weltkrieg diese Dinge gebracht hat. Es ist, glaube ich, nicht zufällig, dass er seinen ersten Gedichtband Tarnkappe genannt hat. Und auf den Büchern gibt es immer wieder Figuren mit Verkleidung, mit Tarnkappen. Und diese Tarnkappen sind keine Verstecke, sozusagen, die jemand benötigt, der was wirklich zu verbergen hat, sondern es sind Möglichkeiten, das lyrische Ich oder das persönliche Ich unbeschädigt zu halten.
Und den Begriff Tarnkappe, den kann man ja auch noch mal ganz anders verstehen. In einem Porträt in der Süddeutschen Zeitung hat Hilmar Klute Meckel einmal als Phantom der deutschen Literatur beschrieben. Und haben Sie, Herr Hartung, Christoph Meckel sehr gut gekannt. War er ein extrem zurückhaltender Mensch?
Nein, das würde ich nicht sagen. Er liebte Gesellschaft, aber er verbarg sich schon, indem er sozusagen lange ja in der Provence gelebt hat. Die Provence ist ja ein Beispiel dafür, dass wenn einer in einem Steinhaus seine Grafikwerkstatt betrieb und dass er diese grafischen Dinge sozusagen als Einsiedler quasi machte. Also er war ein Gesellschaftsmensch. Er konnte es zumindest sein.
Grafiker, Holzschneider, Lithograf. Was war das denn eigentlich? War das eine Ergänzung oder war das eigentlich ein komplett zweiter Künstlerweg?
Auf diese Frage ist man seit Jahrzehnten immer gekommen, wenn man von Meckel sprach und natürlich auch damit auf die Frage, was ist das Eigentliche oder was ist das Wichtigere. Eine Zeit lang habe ich auch auf den Grafiker gesetzt, aber je länger, umso mehr denke ich, es ist doch der Lyriker, in dessen Kopf diese Ideen entstanden. Die Grafik ist, glaube ich, dann doch das Sekundäre, zumal sie, wenn ich das sagen darf, doch einen leichten Anflug von Kunstgewerbe hat. Es sind alles Bilder für Erwachsene, Kinderbilder, kindliche Welten für Erwachsene. Und insofern ist sozusagen Meckel auch ein großes Kind gewesen und geblieben.
Zum Tod des Schriftstellers und bildenden Künstlers Christoph Meckel. Das war der Lyriker und Literaturkritiker Harald Hartung. Gestern haben wir darüber berichtet und jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen geht es noch einmal um die Recherchen zum ehemaligen Berlinale-Leiter Alfred Bauer.
Die Pressekonferenz unter neuer Berlinale-Leitung und Vorstellung des diesjährigen Programms war gestern gerade gut über die Bühne gelaufen. Da erst machte die Nachricht über die NS-Vergangenheit des früheren Berlinale-Leiters Alfred Bauer die Runde. Der erste Direktor des Filmfestivals war nach Recherchen der Wochenzeitung Die Zeit ein hoher NS-Kulturfunktionär und auch Mitglied der SA. Nach den nun gesicherten Akten über die Vergangenheit von Bauer kontrollierte und überwachte er die personelle Seite der laufenden Spielfilmproduktion des sogenannten Dritten Reichs. Seit 1986, Alfred Bauers Tod, wird der Silberne Bär für neue Perspektiven in der Filmkunst nach ihm benannt. Gestern Abend nun nahm die Leitung der Berlinale dazu Stellung, in Englisch übrigens. Übersetzt heißt es darin unter anderem:
Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird die Berlinale den Silberner Bär Alfred Bauer Preis aussetzen. Eine herausgehobene Position Alfred Bauers im Nationalsozialismus war dem Festival bislang nicht bekannt. Wir begrüßen die Recherche und die Veröffentlichung in der Zeit und greifen die neue Informationslage auf, um die Festivalgeschichte mit externer, fachwissenschaftlicher Unterstützung aufzuarbeiten.
Die Erklärung der Berlinale-Leitung zu den Recherchen über Alfred Bauer im Wortlaut. Der eine geht, und das schon nach einem Jahr, und eine neue kommt. Nicola Bartels wird neue Verlegerin bei Rowohlt. 2014 ist sie als Verlegerin in die Geschäftsführung der Verlagsgruppe Random House berufen worden. Vorher war sie unter anderem für Penguin und Blanc Valais tätig. Und alle freuen sich über die Personalie. Sie selber freut sich, sich wieder mehr ihrer Leidenschaft zuwenden zu können, dem Gestalten von Programmen, der Arbeit mit Autorinnen und Autoren. Florian Elies freut das ganz besonders für diesen bedeutenden Verlag und Stefan von Holzbrink bezeichnete die Wahl als eine ganz hervorragende für Rowohlt. Gestern fand im Kulturausschuss des Bundestags eine öffentliche Expertenanhörung statt. Thema war der Konflikt um mögliche Entschädigungen für das Haus Hohenzollern. Seit 2014 verhandeln Bund und die Länder Berlin und Brandenburg mit den Hohenzollern über mögliche Rückgaben und Entschädigungen. Zu einem eindeutigen Ergebnis kam man dabei gestern nicht. Neben der Position, die eine differenziertere Betrachtung der historischen Rolle der Hohenzollern forderte, hörte man auch, dass damalige Haus Hohenzollern sei spätestens seit 1929 dem rechtsradikalen System zuzuordnen gewesen. Auf dem Spiel stehe, so hieß es gestern auch, die öffentliche Zugänglichkeit von Kunstwerken und Schlössern. Es gehe also um den Erhalt zusammenhängender Sammlungen.
Antje Allrock mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Als erstes Bundesland hat Berlin, also der Berliner Senat, einen Mietendeckel beschlossen. Das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute an diesem Donnerstag. Am Mikrofon war Marja Elmenreich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen guten Abend.